Herzlich willkommen zu The Data Brothers.
Der Podcast mit Meinungen, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence. Mit Andreas Bebersdorf
und Markus Wegener.
So, es ist wieder einer dieser Montage. Ich sitze hier und überlege gerade, was haben wir eigentlich für tolle Themen noch vor uns und was können wir mal besprechen. Aber bevor ich das Thema einleite, möchte ich natürlich meinen Lieblings-Nicht-Kollegen begrüßen, Markus. Hallo Markus.
Hallo Andreas. Oh, das mit dem Liebling-Nicht-Kollegen, das hat mich jetzt sehr stark ins Straucheln gebracht. Also ich muss mich echt überlegen, ob ich diesen Wunsch zurückgeben kann. Also du bist auf jeden Fall sehr oben, weit oben in der Liste.
Du weißt ja, man muss als Hamburger manchmal ganz klar sagen, wie die Sache ist. Natürlich gibt es ganz viele Nicht-Kollegen, die ich sehr mag. Du bist einer von ihnen, du stehst ganz weit mit oben auf dem Podest. Aber bevor wir jetzt abdriften, Markus, du kennst es ja, du bist in vielen Projekten unterwegs. Und ich habe mal ein Thema, wo ich immer wieder ins Grübeln komme, wie man auch dem Kunden das näher bringt. Stell dir vor, du siehst ein Datenmodell mit Berichten und allem, was du dazu hast. Und jetzt ist es so, dieses Modell ist nicht performant. Das Modell, wenn du es dir das erste Mal anschauen darfst, sieht vielleicht auch nicht so aus, wie du es machen würdest mit Best Practices. Und jetzt kommt noch hinzu, jetzt fragt dich der Kunde, wäre es gut, wenn wir in kleinen Schritten an diesem bestehenden Modell leichte Änderungen vornehmen, dass wir es langsam besser machen? Oder sagst du, nee, wir bauen das neu. So, und das ist schon die Idee dessen, wie kommt man dann zu dem Weg, mache ich es komplett neu oder setze ich es vom neu auf oder mache ich die kleinen Änderungen? Hast du dafür unsere Zuhörer einen Ansatz, wie du da vorgehst?
Ich persönlich würde mir erstmal das Ausmaß aller Dinge anschauen. Also tatsächlich, du hast jetzt gerade eingeleitet mit dem Modell, aber das Modell ist ja, sag mal, nebensächlich. Es ist die Grundlage für alles und gerade das alles, was wir dann haben, das ist das, was ich mir anschaue. Das heißt, wie weit sind wir schon fortgeschritten? Wie viele Berichte haben wir schon? Wie viele Analysen gehen da drauf? Und mit wie vielen Stakeholdern muss ich eigentlich eine neue Runde drehen oder irgendwas machen, um dann wieder zu einem Ergebnis zu kommen? Also dieses besagte Fass ohne Boden kann ja dabei auch aufgehen, dass man eben wieder versucht, etwas zu optimieren. Und während man optimiert, bringt man die anderen ja in die verzweifelte Lage, nachziehen zu müssen. Und die sagen, boah, da habe ich eigentlich keine Lust zu. Und ich erinnere mich, ich habe es auch schon mal in einer Folge erzählt, wir hatten einen Kunden, der gesagt hat, wir wollen unsere Datengrundlage ändern, aber die Berichte, also die wollten ein neues Lakehouse einführen, aber die Berichte, die hatten sie mit der Fachabteilung abgestimmt und die waren soweit fertig. Und sie konnten jetzt eben nicht erwarten, die Fachabteilung nochmal an einen Tisch zu bekommen, um die entsprechenden Informationen zu bekommen, sondern die sagten, da ist der Report, der funktioniert, so wollen wir den haben. Und da ist man hingegangen und wollte irgendwie die ganze Konzeptionsinformation, die anscheinend nicht anders festgehalten wurde, dann aus diesem Bericht rausziehen. Und von daher bin ich häufig, leider sehr, sehr häufig an dem Punkt, dass ich sage, wir müssen wahrscheinlich umbauen und wir müssen schauen, wie wir bestimmte Sachen machen und welchen Impact das hast. Und wie siehst du das?
Oh, Markus. Ich sehe das ziemlich ähnlich und ich habe gerade hier den Fall und du weißt ja, wie kann man sich etwas anschauen, wenn man das erste Mal sieht und ich kann mich noch an Anfragen so, was habt ihr denn so für komplexe Reports, wie sehen die Berechnung aus? Und ich werde es nie vergessen, wie der Kunde sagte damals, ach, wir haben hier nur so einfache Sachen wie Menge mal Preis gibt Umsatz und so, da sind vielleicht noch viele, 3, 4, 5 Stück drin. Und in dem Moment, wo die dir dann einen Report das erste Mal zeigen, dann sagen sie, können Sie mal da auf die Formeln und so klicken und du schaust dir ein paar an. Du weißt selbst, wenn es mit Excel-Frontends und Ähnlichem gebaut ist und welche Werkzeuge es doch gibt, das Menge mal Preis war vielleicht ein einziges Mal. Alle anderen Formeln, die ich danach gesehen habe, waren deutlich inhaltlich komplexer. Und so ist es jetzt auch in den Fällen, die ich die letzten Tage und Monate beobachtet habe und auch hatte. Es ist deutlich komplexer. Und was mir doch noch hinzukommt, jetzt stell dir vor, jetzt sitzen mehrere an diesem ganzen Thema. Das heißt, du machst etwas, der Andreas, dann sitzt vielleicht noch der Arthur dran, vielleicht noch von mir der Ben, der Kevin. Jeder hat so einen gewissen Style, den er dort verfolgt. Und jetzt ist es wie immer, jeder hat wirklich so Nuancen, wo es anders macht. Und da muss man sich ja auch dran gewöhnen, wenn jetzt ein Neuer sich ransetzt. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe wirklich das Ding gesehen, 10 Berichte, vielleicht noch 10 Unterberichte mit ein paar Quick-Infos. So, was machst du denn, um jetzt zu verstehen, was muss man da tun? Weil das Ding ist im Ladeperformance langsam. Der Bericht ist nicht schnell, weil wenn ein Bericht zwischen 5 und 10 Sekunden braucht und wenn du was anklickst, stimmt da was nicht. Also habe ich mir angeschaut und habe ich als Erstes gedacht, Mensch, welches Werkzeug kann mir da helfen, Markus? Und ich weiß, du willst es sagen. Es war der Measure Killer, den ich mir genommen habe. Und ich habe ihn geöffnet, einmal gestartet. Und was ich wirklich fantastisch fand, oben rechts stand dann irgendwann diese Zahl der ganzen Objekte. Und er zeigte mir eine Zahl, die ich noch nie in dieser Form gesehen habe, weil ich habe mehrere vorher ausprobiert. Da stand über 1000 und er nannte das dann Critical. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, Mensch, das ist ja spannend. Und dann habe ich so ein paar kleine Sachen ausprobiert. Ich habe mir angeschaut, wie viele Objekte sind das? Da habe ich mir die Measures angeschaut. Und wir hatten so eine Bunch of. Und ich sage jetzt mal eine Zahl. Es war um und bei 400 Measures, die ich dort gesehen habe. Und da habe ich gesagt, Mensch, wie kriegst du denn 400 Measures dahin, dass du sagst, wir passen Kleinigkeiten an? Meine ersten Gehversuche, und du weißt, man muss manchmal ja auch Gehversuche machen, habe ich also ein bisschen experimentiert. Die ersten Versuche waren wirklich zu sagen, Vorschlag war von einer Kollegin, von einem Kollegen, mach mal kleine Änderungen. Ich habe es versucht. Ich bin zweimal in 2 Tagen kläglich gescheitert, weil schlichtweg war das Modell nicht wartbar. Ich kam an nichts mehr ran. Das habe ich noch 2-mal probiert. Und nach 2 Tagen habe ich gesagt, wisst ihr, wir müssen jetzt mutig sein. Also habe ich dem Measure Killer vertraut und gesagt, zeig mir doch bitte mal nur noch die Measures, die du benutzt. Und die Zahl reduzierte sich auf ungefähr 250. Um bei 200, 250. Und da habe ich so gesagt, Markus, jetzt sind es noch 250. Also das heißt, da sind schon Measures drin, die eigentlich keiner mehr benutzt. Und ich habe noch nie ein Feature gesehen. Ich habe es vorher nicht gesehen. Used by unused gibt's auch noch. Das heißt, es gibt Measures, die benutzen das Ding, was nicht benutzt wird und sind selbst unbenutzt. Und dann saß ich da und habe gedacht, das weiß doch gar keiner. Also was habe ich gemacht? Und auch da darf man gerne mal Excel zitieren. Ich habe mir das exportiert und dann ein bisschen experimentiert. Und dann habe ich mit 2, 3 Measures mal geschaut, wie einfach ist es, die umzubauen, wenn ich das Modell ändere. Also auch mit Dimensionen, Faktentabellen. Und das habe ich dann ein paar Tage analysiert und mir angeschaut. Und dann haben wir entschieden, was wir machen. Und dann habe ich es dem Kunden vorstellen dürfen. Ich habe mich für welche Variante entschieden. Was meinst du?
Ich glaube, ich weiß es schon. Du hast Neubau gesagt, ne? Du hast wirklich Neubau gemacht. Also ich muss sagen, für mich ist natürlich dieser Measure Killer, ich habe es ja auch schon im Vorfeld immer mal wieder erzählt, ist das Werkzeug unschlagbar. Und ich bringe es auch bei jedem Pro-Kunden an. Also jeder Kunde, der sich als Pro-Dev-End erweist, sage ich, das ist das Werkzeug, das braucht ihr. Und nicht mal dahin, um Measures wirklich zu killen oder so. Also ich gehe gar nicht so stark in diese Features rein. Das Einzige, was der so allein schon einzigartig gut macht, aus meiner Sicht, ist diese Abhängigkeiten aufzuzeigen und dass man da nachvollziehen kann, wo bestimmte Sachen hinführen. Und wir hatten heute wieder einen Fall, auch sehr spannend in dem Rahmen. Es war gar nicht mal, also es war eine Shape-Datei, die mitgenutzt wurde, um als Art Button zu funktionieren. Und der Kunde hatte auf dem Button oder auf dieser Shape-Datei von der Page-Navigation auf Bookmark umgestellt und da auf None. Und hat dann im Dartmodell geändert etwas und plötzlich wird dieser Button nicht angezeigt, sondern läuft auf einen Fehler. Letztendlich war es hier, dass sich ja Power BI deine Spezifikation merkt, das heißt, du in deiner Oberfläche gehst du in deinen Options-Bereich rein und sagst, okay, was soll hier passieren als Aktion? Es soll eine Page-Navigation sein, dann konntest du per FX, also dynamischer Funktion, das Ziel der Page-Navigation einfügen über ein Measure. Hast dann nachher gedacht, ach nee, ich mach doch lieber statt Page-Navigation einen Bookmark raus. Dann behält er trotzdem diese Einstellung im Hintergrund. Das heißt, nur weil du sie nicht siehst und sie nicht aktiv genutzt wird, ist sie ja trotzdem da. Und das Spannende ist, wenn dann das Measure invalid wird, was jetzt eben durch den Umbau bei ihm passiert ist, schlägt sich das so weit durch, dass er sogar diese Shape-Datei nicht mehr anzeigen konnte und da eine Fehlermeldung rausgab. Und das sind aber Dinge, die durchaus dieser Measure-Killer aufdecken kann und kann dir zeigen, wenn du jetzt mal zum Beispiel nach dem Visual suchst, dass dieses Visual eine Referenz auf einem entsprechenden Smasher hat. Und also ich sag dir, das ist so schwer rauszubekommen und du kannst ja auch dann mit dem Kontextmenü dir den Code-Snippet angucken lassen. Also das, was in der Report-JSON steht oder demnächst in der Visual-JSON und kannst dann genau sehen, in welchem Bereich des Codes das Ganze genutzt wird. Und deswegen, ich finde das ein so wichtiges Werkzeug und so wichtig auch tatsächlich, wenn du, wie du es sagst, mit dem Umbau angehst. Ich versuche im Vorfeld alle Measures, die nicht genutzt werden, rauszunehmen. Und versuche dann auch nach und nach anzuschauen, was für Measures da sind. Was kann ich da rausnehmen? Genauso wie mit Tabellen. Wenn ich merke, dass Tabellen eine geringe Nutzung haben oder ich weiß, dass ich irgendwas umstellen möchte, dann überlege ich mir halt auch, wie ich meinen Umbau mache. Bringe ich die neue Tabelle rein in das Datenmodell und gehe dann mit dem Measure Killer auf das Datenmodell und schaue, wie viele von den Spalten der alten Tabelle, die ich loswerden möchte oder die ich löschen möchte, wird noch benutzt. Man kann aufklappen, kann gucken, wo die Referenzen sind, stell dann in meinem Report die entsprechenden Referenzen, die ich gefunden habe, um, bis ich merke, dass die alte Tabelle nach dem Measure Killer völlig ungenutzt ist und dann lösche ich sie raus. Und so gehe ich das im Prinzip bei Umbauarbeiten häufig durch, dass ich immer wieder mit dem Measure Killer das neue Modell abarbeite und überprüfe, was findest du noch an entsprechenden Abhängigkeiten, was muss ich noch entsprechend umstellen. Und da muss ich jetzt wieder sagen, bin ich noch teilweise in der komfortablen Situation, dass ich häufig nicht so viele Report-Dateien auf diesem einen Datenmodell liegen, weil da gibt's ja doch auch die Möglichkeit, dass man diese Mehrfachnutzung hat. Aber auch das könnte der Measure Killer. Hast du das schon einsetzen dürfen?
Ja, absolut. Tatsächlich mehrfach ausprobiert und ich muss gestehen, ich nutze auch eigentlich nur die Free Edition und ich muss tatsächlich sagen, mir reicht sie komplett aus, um genau das zu analysieren, was ich sehen will. Und ich finde es wirklich fantastisch, dass man relativ schnell auch in tabellarische Übersicht bekommt, was man benötigt. Und jetzt, wie gesagt, ich habe immer den Fall, ich schaue mir etwas an, ich sehe es das erste Mal. Und wie kann ich dir sagen, was jetzt gut und was weniger gut ist, außer dass ich natürlich auch die Report-Performance sehe oder die Lade-Performance. Ich muss ja in irgendeiner Form auch eine gewisse Einschätzung machen. Und so schnell kann ich in keinem Werkzeug eine Übersicht, einen Überblick bekommen, wo sind denn die Pain Points. Und ich mache mal wieder für mich das Beispiel, ich schaue es mir an und sehe dann sowas wie, in einer Berichtsseite sind über 50 Visuals. Und das ist nicht nur in einer Seite so, sondern in mehreren Seiten. Da frage ich mich natürlich immer, wie kann man es optimieren? Und da habe ich auch früher schon viel mit den Kollegen und Kolleginnen gesprochen, also unsere Report-Kollegen. Da kann man ja einiges machen, um das vielleicht ein bisschen effizienter zu gestalten. Aber der Punkt ist auch hier, wir haben ja auch oft über das Thema Self-Service-Tools gesprochen. Jetzt macht es der Kunde allein, er macht es das erste Mal und er hat keinen, der ihn dabei guidet. Also macht er es so, wie es intuitiv sich anfühlt. Also hier noch schnell ein Textfeld, da noch was farblich markieren. Schon hast du ganz viele Textfelder, Bilderchen drin und da geht ganz schnell mal die Zahl also locker über 20 rüber. Das kann schnell passieren und es ist ja alles möglich. Also das heißt, das Doing in der Oberfläche kann ganz schnell passieren. Wie man es effizienter gestaltet, neben den Namenskonventionen und Strukturen, die man so also gerne mitgibt, Markus, musst du ja irgendwie eine Übersicht bekommen. Und jetzt denk wieder dran, es sitzt nicht nur einer an dem, sondern es haben mehrere dran gewerkelt und die wechseln vielleicht auch noch, weil der eine Kollege kann gerade nicht, der nächste macht's und schon hast du ein Problem. Und ich muss echt sagen, ich nutze nicht mal die Bereinigungsfunktion, aber ich nutze wirklich ihn für die Analyse und da kann er mir viel helfen. Und auch solche Themen wie jetzt diese ganzen unused measures. Ich werde nachher den Knopf drücken, wenn wir alles fertig haben, bitte haus mir raus. Da bin ich wirklich mal gespannt. Bis jetzt ist es so natürlich, ich traue mich da wenig, weil erstmal müssen wir vorsichtig agieren. Aber die ersten Testergebnisse zeigen, dass der Report in seiner Geschwindigkeit auch sich deutlich verändert hat. Ich bin unter einer Sekunde gelandet von, waren vorher bei 5 bis 10. Das heißt, auch das ist für mich ja etwas so, selbst das Handling zeigt mir, wo du sprachst auch vom Datenmodell. Das Datenmodell, da habe ich noch keinen Weg gefunden, wie der Measure Killer mir sagen könnte, das ist jetzt gut, das ist weniger gut. Da vertraue ich dann eher auf das, was wir so quasi in unserer Schulung mal quasi für uns gelernt haben. Also wie setzt man Datenmodelle auf? Wie macht man es ordentlich? Wo mache ich was? Und schöne Grüße an Lars Schreiber. Ich versuche den Power Query Editor auf ein Minimum zu reduzieren. Keine komplexen Sachen dort drin. Alles, was so Text-Crunch und Data-Crunch ist, das mache ich halt quasi im Backend. Gehst du da ähnlich vor oder hast du da auch andere Präferenzen?
Ja, das kommt drauf an. Also da sind wir wieder bei den Italienern und den It Depends. Also wenn du jetzt das ansprichst mit den Daten aufbereiten, da geht es natürlich darum, was habe ich an Skillset verfügbar beim Kunden, weil wir häufig auch in dem Rahmen sind, dass wir unterstützen, aber der Kunde durchaus selber die Kontrolle behält. Und was hat er an technologischen Möglichkeiten? Also es geht bei uns durchaus, dass Kunden zum Beispiel eine Exasol haben und wir da die Datenaufbereitung in der Exasol machen und in Power BI die Transformationsschritte so gut wie gar nicht nutzen. Es gibt aber auch Kunden, die halt noch gar nichts an Datenplattformen haben. Und ich finde es immer schön, wenn man so auf dieser Reise ist. Und auch das ist ja so ein bisschen ein Punkt mit dem Aufbau. Wenn man auf der Reise ist, dass man mit Power BI verschiedenste Datenquellen schon mal auf einen gleichen Standard heben kann durch diesen Import und etwas aufbauen kann. Wir müssen alle lernen, deswegen hat man da auch dann durchaus kritischere Datenmodelle. Was aber eben wichtig ist, ist, wenn ich jetzt hingehe, ich bringe mal ein einfaches Beispiel. Bei einem Kunden, es wurmt mich auch, da sind wir bestimmt mit 3 bis 4 unterschiedlichen Personen an diesem Datenmodell dran gewesen. Und je nachdem, wie man es macht. Ich habe zum Beispiel so eine Vorliebe. Ich mache dir mal ein Beispiel. Kundennummer, Kundenname. Oder immer, wenn ich einen Statuswert, Statusname habe, würde ich versuchen, die erste Begrifflichkeit nach vorne zu bringen und nach hinten raus dann vielleicht die zusätzliche Beschreibungssache. Dadurch, dass ich das mache, habe ich dann in meiner Feldliste durch die alphabetische Sortierung eben Kundennummer und Kundenname nebeneinander stehen. Wenn aber der nächste oder andere dran arbeitet und gibt dir ein Feld Kundennummer und das andere Feld heißt Name Kunde, dann ist es bei denen häufig so, dass er alle Namensfelder in der alphabetischen Reihenfolge nebeneinander hat. Aber man sucht sich halt ein bisschen, also ich finde es nicht so eingängig, aber es ist halt, ich weiß nicht, unter welchen Berücksichtigungen die andere Sachen passiert sind. Es sind eben auch teilweise Vorgänger gewesen. Und wenn ich das jetzt abändern möchte in meinem Modell, dann ist es halt auch wieder sehr, sehr wichtig, zum Beispiel über den Measure Killer mal erstmal einen Einblick zu bekommen, an wie vielen Reports muss ich eigentlich schrauben, weil es sind ja keine, also bei Measures oder so, das ist ja auch so, das ist ein cooler Punkt. Überhaupt, wenn ich an Modellen schraube oder an irgendwelchen Sachen schraube, versuche ich das immer von oben nach unten in Power BI. Bedeutet, ich bin ganz oben im Berichtslayer, da benenne ich ein entsprechendes Measure um und am besten wirklich über die grafische Oberfläche, weil dann versucht das Werkzeug, das entsprechend auch zu vererben in allen Stellen, wo es genutzt wird und entsprechend. Wenn ich jetzt auch eine Spalte umbenenne, dann wird er das auch runter vererben in das Power Query und wird dann einen Schritt hinzufügen. Der ist dann eben an der letzten Stelle, aber er wird dann eben diese Umbenennung mit in das Power Query überführen und er hat sofort im Bericht auch zum Beispiel die umbenannten Spalten direkt an den richtigen Stellen eingefügt. Was zum Beispiel mit dem Tindle View, wo man jetzt relativ schnell Änderungen übernehmen kann, nicht passiert. Also wenn ich im Tindle View eine Measure umbenenne oder ersetze, dann sorgt es dafür, dass vielleicht irgendwelche Visuals kaputt gehen oder andere Berechnungen, die sich darauf beziehen, kaputt gehen, weil sie eben nicht mitbekommen haben, dass dieses Measure umbenannt wird. Und dann ist es halt so, wenn ich eben schon merke, mal angenommen, ich habe eine neue Dimension, die habe ich ein bisschen umbenannt oder ich möchte diese Namenssache drehen, dann mache ich das eben oben im Power BI, lass mir den umbenannten Schritt in das Power Query geben und kann ja dann immer noch hingehen und kann sagen, okay, jetzt mache ich es aber auch in einem Warehouse oder so, benenne ich die Spalte um und lösche dann einfach diesen umbenannten Schritt später im Power Query wieder raus und muss das einfach nur orchestrieren, wie ich die Abläufe in der richtigen Reihenfolge mache. Aber das ist, glaube ich, das immer das Spannende für sich, wirklich so einen Schlachtplan zu erarbeiten, zu gucken, okay, wie viel Impact hat diese Änderung und wie kann ich am besten in den Reihenfolgen vorgehen, um dann eben mit möglichst wenig Reibungsverlust diese Änderung durchzubekommen. Hast du auch für dich so einen Plan, wie du durch solche Sachen durchgehst?
Ja, und Markus, ich musste so schmunzeln, als du das erzählt hast, weil es genau das ist mir heute passiert. Wie erzählst du jemandem, dass wir etwas gemacht haben und jetzt müssen wir eine Änderung vornehmen? Und ich, wieder das simple Beispiel, so wie bei dir tatsächlich, wir haben eine Dimension, die hatte noch den falschen Namen, weil sie inhaltlich noch nicht richtig deklariert wird. Wir haben aber schon Measures gebaut. Hätte ich jetzt in Power Query das angesetzt, hätte ich alles schön glatt nachziehen können, händisch in jedem Bericht. Und ich habe es genauso wie du gemacht, von oben nach unten. Und nicht mit irgendeinem Skript, sondern in der Oberfläche. Und wenn ich es dort mache, zieht er das bis nach unten zu Power Query nach. Und ich habe genau dasselbe gemacht wie du, tatsächlich genau. Und dann erst habe ich dann nachträglich den View noch angepasst und korrigiert. Dann ist es eine kleine Änderung. Vorteil ist aber, alle Berichte funktionieren, denn Power BI schafft es tatsächlich, diese ganzen Verknüpfungen dann nachzuziehen. Dann ist die Oberfläche vielleicht nicht so mega schnell wie ein Skript, aber vom Workflow habe ich es genauso gemacht wie du und ich musste wirklich lachen, weil es wirklich Workflow as its best, so machen wir es. Aber das Problem ist, das kannst du ja nur wissen, wenn du es schon mal gemacht hast oder es steht irgendwo. Und ich habe das wieder den Kollegen heute gezeigt, genau diesen Workflow. Und tatsächlich, außer mir kannte das keiner. Ich habe es allerdings auch, wie gesagt, probiert vorab, mehrfach. Und das ist schon ein bisschen her. Aber das Coole ist tatsächlich, da hilft das Werkzeug immens. Wenn du es aber nicht weißt, hättest du es genau umgekehrt gemacht und hättest wirklich jeden Report nochmal händisch angefasst, jede Measure. Das wäre ein immens hoher Aufwand. Und ich glaube, auch das kriegst du dann mit dem Tool nicht weg, weil wenn ich mit dem Measure Killer sowas wegbügel, der kann sowas ja gar nicht leisten. Also muss ich dann doch wieder das Werkzeug selbst benutzen. Und ich bin froh, dass es das Werkzeug gibt. Also es nimmt mir es leichter. Und genauso ist es bei Power Query selbst. Ich versuche den Kollegen auch immer Namen mitzugeben. Und ich musste auch bei den Tabellenspaltennamen so schmunzeln, weil ich habe denselben Monk in mir wie du. Wir besprechen das und als erstes sind erstmal alle überrascht. Entweder heißt es Kundennummername oder Name Kunden oder wie auch immer. Aber ich möchte das vorher festlegen und ich erkläre den Unterschied. Ich versuche dann nicht zu sehr in eine Schulung abzurutschen. Markus, du weißt ja immer, wie das ist. Aber das ist genau dieser Impact. Ich möchte gerne die Elemente, die inhaltlich zusammengehören. Und es sind nicht die Namen, die zusammengehören, sondern Kunde. Also hätte ich sie gerne Kunde vorangestellt. Und genauso ist es mit Sortierungsspalten. Du weißt ja selbst, man braucht immer, irgendwie brauchst du immer eine Sortierungsspalte, wenn du für irgendwelche Textfelder was hast. Und bei der Sortierungsspalte habe ich mir angewöhnt, es gibt immer einen sogenannten Postfix an der Spalte. Da weiß ich, alles klar, ist ja nur eine Sortierung. Weil es gehört ja zu der Kundennummer auch noch vielleicht eine Sortierung, wenn du die Namen sortieren möchtest. All solche Spielereien. Also, ich zeige immer nur, wie man es macht. Ich habe aber auch jedes Mal gesagt, ich bin dankbar für Input, wenn jemand eine Idee hat, wie man es anders oder besser macht. Aber ich bin ein absoluter Fan davon, dass man das vorher bespricht und dann auch so festlegt. Ich habe einen Kunden zum Beispiel, der hat gesagt, ich möchte, dass die Objekte so benannt werden. Dimensionen mit Postfix. Fakten ebenfalls mit Postfix, dass jeder weiß, auch wenn es banal klingt, was ist. Und dann ist die klare Grenze einfach, sie steht hinten im Postfix. Und ich weiß, wenn ich das im Prefix gemacht hätte, würde vorne dim Unterstrich stehen. Aber ich suche auch lieber nach einer Spalte wie Kunde, also oder nach einer Tabelle Kunde. Also steht vorne Kunde und nicht hinten. Also das ist tatsächlich etwas, wo man nur vorher drauf schauen sollte, wie man es macht, denn weil du weißt selbst, vorher lieber etwas drüber nachdenken. Und ich kann nur Tomaten zitieren, ne? Erst grübeln, dann dübeln. Da darf man auch gerne mal eine Sonderschleife machen oder macht was in Excel auf und erklärt es an oder malt es auf. Ich finde, das hilft, wenn das Verständnis auf allen Seiten da ist. Und ich nehme mir zu Anfang mehr Zeit, werde nachher natürlich zum Ende etwas kürzer in Erklärung, weil irgendwann gehe ich davon aus, dass das so ein bisschen in dieses Doing kommt. Und da bin ich in einem Punkt für mich, Markus, ich weiß nicht, wie andere das handhaben, aber ich möchte, dass ich das nicht nur erkläre und selber mache. Ich möchte es dir zeigen und ich möchte es dir geben. Ich habe es oft in den Schulungen gemacht oder auch in etwas, wo ich was zeige. Ich zeige es kurz. Und dann sage ich ja, jetzt könntest du weitermachen, aber ich lösche es. So, und jetzt bist du dran und machst es nochmal. Weil ich glaube persönlich, wenn man es selber einmal gemacht hat, hat man es verinnerlicht. Und wenn du es nicht selber gemacht hast, ist es halt ein Stück Papier und du musst es einmal gemacht haben. Und ich weiß, viele Kollegen ticken da ähnlich wie ich. Man muss es selber einmal erlebt und gefühlt haben. Ich weiß nicht, wie man es besser beschreiben kann, aber das ist so dieses, ich möchte das.
Ja, aber ich muss sagen, dieses gefühlt ist leider immer auch noch so, dass du musst eigentlich leiden. Und das bedeutet, du musst selber in die Situation reinkommen und musst merken, dass es wehtut. Also ich glaube, es kann dir jemand erzählen, Punkt 1. Es kann dich jemand zwingen, es zu machen oder mal selbst auszuprobieren, Punkt 2. Aber ich glaube, richtig lernen tust du, wenn du einmal gelitten hast, wo du einmal hingehst und sagst, irgendwie läuft das alles hier nicht. Ich weiß gerade nicht so richtig weiter, erinnerst dich zurück, denkst so, ach ja, damals hat der Andreas Beversdorf mir erzählt, ich soll das und das machen und du machst es und du merkst plötzlich, wie sich so ein Knoten löst und auf einmal es ganz gut läuft und dann sagst du, okay, jetzt habe ich es verinnerlicht. Ich glaube, das ist wirklich so dieser Punkt, den man so haben muss. Man muss wirklich einmal richtig gelitten haben, ansonsten ist das so weggewischt und das ist natürlich auch so ein Thema mit der Modellierung und so weiter und deswegen, ich glaube auch, dass so viele Leute am Anfang mit der breiten Tabelle, mit irgendwelchen wirren Datenmodellen, ich sage wir, weil sie meistens irgendwelche Normalformen übernommen haben, alles mit allem verknüpft haben, so wie es in einem ERP-System da sind und eben nicht diesen Fokus drauf haben und zu sagen, das ist mein Analysestern und wenn ich mehr als ein Thema habe, dann mache ich vielleicht eine Galaxie auf, wo die Sterne mit an den Zacken sich berühren, aber erstmal immer so in diesen Gedanken rein von diesem Stern da Sachen zu machen und ich nutze auch bestimmte Strukturen mal weg vom Stern, wo ich dann so Richtung vielleicht Schneeflocke gehe, um bestimmte Einstellmöglichkeiten zu haben oder was man häufig ja auch hat, sowas wie Disconnected Tables, passiert ja allein schon, wenn man jetzt ein Parameterfeld oder ein Parameter innerhalb von Power BI einfügt, dass eben dann sowas Entkoppeltes passiert, was auch entkoppelt sein muss, weil es eben mit dem anderen Themen nichts zu tun hat, sondern eben nur für die Einstellung und dann im Kontext mit dem Measure wieder Sinn ergibt. Aber dass man solche Sachen machen muss und das modellieren muss, kann man alles machen. Wie wir es gerade oder die Folge mit eingeleitet haben, der interessante Part oder schwierige Part wird halt natürlich, wenn man nachher irgendwann mal sagt, okay, ich blicke auf etwas zurück, was ich vor ein, zwei, drei Jahren gemacht habe. Ich habe was aufgebaut, was nicht perfekt ist. Ich würde es am liebsten wegwerfen und neu machen. Was einen aber häufig wahrscheinlich hindern sollte oder hindert, ist, dass da ganz viele, ja, ich würde mal sagen, Einstellungen drin sind. Also wenn ich jetzt mir so eine Berichtsseite vorstelle, du hast gesagt, meinetwegen 50 Visuals, wo jetzt jedes Visual verschiedenste Einstellungen drin hat, von Größe, Position, Farbe, wo du jetzt überlegen musst, sind das jetzt nur grafische Elemente, kann ich die vielleicht in ein Hintergrundbild packen und durch ein großes Hintergrundbild ersetzen? Oder sind jetzt diese KPI-Karten, die ich damals hatte, soll ich sie wirklich heute schon durch die Preview-Feature der neuen KPI-Karte ersetzen und da gegebenenfalls auf ein Preview-Feature zu gehen und bekomme ich dann auch da diese jeweiligen Kennzahlen, die ich vorher über Hintergrundfilter geregelt habe, wirklich in so eine KPI verpackt, dass die auch die gleichen Werte im gemeinschaftlichen Kontext zurückgeben. Und ich glaube, da ist sehr viel Arbeit drin und deswegen würde ich mir meistens sagen, überlegt euch das gut, ob ihr das auf dem grünen Wiese komplett neu baut und dran verzweifelt oder ob ihr sagt, okay, ich gehe da wirklich Schritt für Schritt dran, guck mal an mit so einem Measure Killer, was ich damals gemacht habe, dann suche ich mir so ein meinetwegen eine zusammengesetzte KPI-Karte raus, die aus mehreren KPI-Karten besteht und versucht die dann mal so nachzubauen mit dem neuen KPI-Visual und zu gucken, wie weit funktioniert das? Und das hast du ja auch gesagt. So ein bisschen mal experimentieren. Oder würdest du noch ganz anders vorgehen?
Nein, also ich finde gerade diesen Schritt, du musst auch mal was ausprobieren. Also dann investiere ich lieber mal ein oder zwei Tage in eine Richtung, wo ich noch nicht genau weiß, ob es das richtige Ergebnis ist. Ich kann nur sagen, ich habe es jetzt für diesen Fall ausprobiert und habe halt ein paar Sachen ausprobiert und getestet. Das Problem war in diesem Modell, das Modell war nicht stabil. Mal lief es durch, mal Licht und so, da bist du in diesem, da sind auch Dinge passiert, wenn jemand noch nie Datenmodellierung gemacht hat, kann das so aussehen. Und dann sind da auch Verknüpfungen innerhalb von Tabellen, die mit M-zu-N-Beziehungen, du weißt ja selbst, es ist schnell leicht gesagt, dass man alles falsch gemacht hat. Man muss sich aber trotzdem erstmal anschauen, wo könnte man einen Hebel ransetzen. Und ich hatte auch hier den Punkt, dass natürlich der Kunde, der jetzt das Ganze mitbegleitet, ich bin ja eigentlich nur der Coach, natürlich sagt, okay, ein paar Sachen verstehe ich, aber wenn ich etwas nicht verstehe, muss ich ja jetzt erstmal dem Andreas oder dem Markus, dem muss ich jetzt Vertrauen schenken oder sagen, nee, das machen wir so nicht. Und das finde ich immer extrem schwierig zu sagen, nee, wir machen es jetzt so, wie ich sage, sondern ich möchte eigentlich dich möglichst auf der Reise mitnehmen. Denn nur wenn du Vertrauen gefasst hast und verstehst, was hier gerade passiert, gehst du mit. Und deswegen versuche ich mir immer erst ein paar Punkte rauszupicken, wo ich erkläre, was passiert. Wieder das Beispiel mit dieser Performance im Filter. Warum dauert der 4, irgendwas oder 5 Sekunden? Ist relativ leicht, Markus. Ich habe es mir angeguckt. Der Filter war auf der Faktentabelle. Was haben wir gemacht? Wir haben eine Dimension erstellt dafür, weil die Dimension brauchen wir an mehreren Stellen, weil dieser Filter war auch in mehreren Seiten. Also wird das immer wieder diese 4,5 Sekunden dauern oder 5? Also haben wir das rausgezogen und ich habe denselben Bericht gebaut und dann ist der Filter dort, der braucht jetzt eine halbe Sekunde. Immer noch zu langsam, das schaue ich mir noch an. Aber dann versteht es jemand. Dann kann jemand sagen, okay, jetzt verstehe ich das von 5 Sekunden auf eine halbe. Das ist ja schon, das ist schon ein Brett. Und ich muss auf der anderen Seite ja Verständnis erzeugen. Denn wenn dir jemand das zeigt, was er bisher erlebt hat und was man ihm gezeigt hat, also dieses, was habe ich kennengelernt, dann hat er natürlich die andere Welt, so wie wir es manchmal machen, nicht so gesehen oder gemacht. Kann ich ihm nicht vorwerfen, tue ich bei keinem, aber ich zeige dir, wie ich es machen würde. Und ich versuche das auch, wie du, mit kleinen Schritten, dass ich einen Schritt nach dem anderen, aber trotzdem hier haben wir uns halt für den Weg entschieden, wir machen kleine Schritte, aber neu und gehen einen Schritt nach dem anderen, um auch diese ganzen Brücken und denk wieder an diese über 200 Kennzahlen, Schritt für Schritt für Schritt gehen wir sie an. Und natürlich sehe ich dort dann plötzlich Measures, wo dann auch mit Filtern gearbeitet wird. Sei es, du möchtest da auf irgendein Dimensionselement filtern. Kennst du das, machen alle? Ja, klar könnte ich Calculation Groups machen, aber hier sage ich, okay, ich gehe jetzt den Schmerz erstmal mit. Erster Schritt, wir transponieren die erstmal in die neue Welt. Zweiter Schritt, wenn wir das haben und es läuft, es ist stabil. So, jetzt gehen wir an das Thema, wie kann man es noch verschlanken und optimieren? Das mache ich ja nicht zum Selbstzweck, sondern einen Schritt nach dem anderen. Ich weiß, man könnte von vorn gleich die Keule nehmen und sagen, nee, ist es alles nicht ganz korrekt? Nee, ich gehe so einen gesunden Mittelfeld. Versuchen wir mal so einen Kompromiss zwischen etwas Veränderung und ein paar Sachen müssen erstmal so bleiben, damit wir dann möglichst zu, du weißt ja, anfassbaren Ergebnissen. Ich bin wieder bei dem, es muss jemand anfassen und sagen, ich sehe das. Und für kleinere Schritte, die wir jetzt langsam angehen, es sind Ergebnisse dort. Es fühlt sich gut an. Ich kriege langsam das Vertrauen auch in das, was wir da tun. Ich kann das mitmachen. Denn Markus, wie immer ist es bei jedem Thema, du bist meist nicht allein. Jemand liefert die Daten, einer bereitet sie auf, der eine kümmert sich um das Modell, der nächste baut die Reports. Man hat so viele Stellschrauben und im Prinzip wird es ja nur durch diese vielen Stellschrauben, wird das erst komplex. Wenn man an jeder Schraube sieht, wo man drehen kann, der eine sagt, ich baue gerne ein View, der andere macht das in Power Query. Ich merke immer wieder, dass man muss versuchen, den gesunden Mittelweg und mal gehe ich auch einen Schritt, wo ich sage, dann machen wir das halt erstmal so, aber ich habe dich mit auf meiner Reise und nächste Woche zeige ich dir dann nochmal so ein anderes kleines Wäldchen. Ich weiß, diese Schritte muss man manchmal gehen, aber mir helfen sie, dass ich dich nicht verliere auf der Reise, denn Komplexität kommt ja, ne, nicht von ganz allein. Insofern, ich schaue mir nur gerade wieder den Measure Killer an und stelle fest, selbst in den Slicern kann ich sehen, welche Objekte benutzt werden. Also ich finde es wirklich fantastisch. Man kommt so schnell in diese Objektwelt und kann sehen, aha, hier ist folgendes Problem, da haben wir was. Und Markus, dann sehe ich mir das an. Und ich habe auch noch für mich immer ein Thema. Wie handhabst du es, wenn du dir Power BI-Berichte erstellst mit den Objektnamen? Ich weiß, es ist ein schweres Thema, aber ich kenne ganz viele Kollegen, die fassen nicht ein einziges Mal den Namen an. Und ich will da keinen verteufeln, ich mache das selbst meist so. Wenn es nur 10 Objekte sind, ist die Arbeit, die umzubenennen, größer als alles andere.
Ja, leider Gottes. Also tatsächlich bin ich ja gar nicht so der Berichtsbauer. Und ihr habt dann meistens fertige Berichte. Und also wenn ich dann in die Welt abtauchen muss, weil ich jetzt meinetwegen komplexeren Bericht bekomme mit vielen Visuals, oder ich möchte es für die Auslieferung auf eine gewisse Struktur bringen, dann fange ich an, das für mich auch mit Gruppierungen und Umbenahmungen und so weiter durchzuziehen, um das zu strukturieren. Aber das ist auch das, was dieses Schnelle, was man immer wieder hat, oder das hat man auch an verschiedensten anderen Stellen, dass man sagt, okay, ich kopiere das Objekt, ich nutze es mit, aber diese Namensachen, wenn sie nicht für den Benutzer ersichtlich sind, fallen doch meistens wieder hinten rüber. Was ich auch reinbringen wollte noch, weil du es eben nochmal wieder angesprochen hast mit den Calculation Groups, ist auch ein Thema, was uns beim Kunden wieder mal mit aufgefallen ist. Wenn du das Thema zu früh einführst und im Rahmen des Self-Service, und da hat der Kunde ein Template gehabt für sich und da waren die Calculation Groups schon mit drin, der hat im ersten Moment gar nicht mal verstanden, dass jetzt, wenn er die Spalte, auf der eine Measure fußt, einfach so als wie ein implizites Measure nutzen wollte, dass das dann eben auch filtert. Also auch das muss man ja beachten, dass wenn ich vorher vielleicht in meinem Bericht mit impliziten Measures gearbeitet habe und plötzlich das Thema Calculation Groups reinbringe, dass ich auch da wieder entsprechend umbauen muss und die durch explizite Measures ersetzen muss, damit das alles wieder sauber funktioniert. Und auch da eben diese Weiterentwicklung, das ist immer wieder gut, auch da diesen Measure Killer mal mit zu bedienen, um einfach zu gucken, okay, wer greift denn eigentlich alles auf diese Spalte zu, wer arbeitet damit und wie kommen wir da zu einem entsprechenden Punkt. Dann lass uns das doch mal zusammenfassen auf die drei Dinge für den Nachhauseweg. Willst du Nummer 1 machen oder Nummer 2?
Ich versuch's mit Nummer 1. Mal sehen, wie viele Punkte wir kriegen, Markus. Also, wir haben beide ja festgestellt, verteufeln kann man vieles. Trotzdem muss man ja immer schauen, wie ist das Ganze entstanden. Also nehme ich wieder das Beispiel für mich heraus. Gehen wir in kleinen Schritten voran, um auf der Gegenseite eine gewisse Überzeugung hinzubekommen, dass ich denjenigen mit auf meine Reise nehmen kann. Also mir ist es tausendmal lieber, ich gehe manchmal einen Kompromiss ein und sage dir, ich nehme dich mit und ich komme nicht gleich mit der großen Keule. Manchmal ist ja das eine oder andere schon schwierig genug. Insofern versuche ich immer, mein Gegenüber gerne mit auf die Reise zu nehmen, denn Überzeugung bedeutet, wir können gemeinsam an ein Thema arbeiten und wir arbeiten auch nicht gegeneinander.
Dann nehme ich Punkt 2. Ladet euch auf jeden Fall den Measure Killer runter und testet den aus. Der ist in der ersten Version als Free-Version schon kostenlos und kann genutzt werden. Und allein das, was das Werkzeug leisten kann, es ist unglaublich. Die Oberfläche vielleicht am Anfang gewöhnungsbedürftig, was diesen ersten Start angeht. Aber dann traut euch mal rein, in den einzelnen Tabs zu gucken. Wenn ihr Sorge habt, dass er euch was wegkillt, man kann auch die PBX-Datei mal als Kopie anlegen, als Temp-Datei und kann erstmal mit einer Testdatei arbeiten. Man muss ja nicht immer direkt auf das Live-Modell losgehen, aber dieses Tool, es wäre echt Verschwendung, wenn ihr das euch nicht anguckt. Das wird euer Leben so bereichern. Das wäre mein Punkt 2.
Finde ich super. An den würde ich gerne anknüpfen. Lieber mal einen Schritt gehen und etwas ausprobieren, als zu sagen, ich traue mich nicht, einen kleinen Schritt zu gehen. Und ich bin Fan von lieber einen kleinen Schritt und eine kleine Insel probieren und zu sagen, okay, war die falsche Richtung, Markus, wir drehen wieder um, weil hier im Wald kommen wir nicht weiter, da ist jetzt quasi die Mauer. Und dann auch mal Dinge wieder entfernen und löschen. Traut euch, Dinge einfach mal so hinzunehmen, dass man sagt, okay, war ein Irrtum, diesen einen Tag ist ein Lehrgeld, wie man immer so schön sagt, aber das sind ja schlicht nichts Verlorenes, sondern du hast etwas dazu gewonnen, nämlich Erfahrung und Erkenntnis, dass etwas, was du dir überlegt hast, auch im Konzept nicht funktioniert. Und ich bin echter Freund davon zu sagen, dann entferne ich es wieder und habe das vielleicht noch im Backlog, falls ich es dann doch nochmal brauche und für andere Fälle nutzbar ist, aber auf keinen Fall alles so lassen, wie es ist und immer hinnehmen, gerne mal lieber einen kleinen Schritt für, probieren wir mal diese Insel aus.
Genau, dann nehme ich den vierten Punkt. Ich denke schon die ganze Zeit mit dem Grübeln und Dübeln nach, weil es ja auch so vielschichtig ist. Also es geht ja einmal darum, vielleicht, wenn man das im Zusammenhang mit dem Bild aufhängen geht, dass man sich im Vorfeld überlegt, wo man eigentlich hin will und erst dann den Nagel oder den Dübel in die Wand macht, bevor man die ganze Wand voller Dübel hat. Gleichzeitig bin ich aber auch an dem Punkt, wo ich so sage, und das hast du ja auch mit dem Ausprobieren gesagt, versucht doch erstmal Prozesse zu entwickeln oder Sachen im kleinen Rahmen zu merken, wo ihr merkt, dass ihr Geschwindigkeit bekommt. Weil wenn ihr dann diese Geschwindigkeit habt, das hatten wir ja gesagt, von oben nach unten Änderungen durchzugeben, dann werdet ihr auf den langen Sprint, also wenn ihr wirklich viele davon machen müsst, diese Änderungen und so weiter, werdet ihr sowas von am Performance gewinnen, nur wo ihr am Anfang mal ein bisschen ausprobiert habt und gegrübelt habt, wie denn eigentlich diese Anwendungsschritte am schnellsten umgesetzt werden können. Und das wäre so der vierte und aus meiner Sicht der letzte Punkt. Oder möchtest du doch noch was ergänzen?
In diesem Fall, Markus, möchte ich nichts ergänzen, nur eins sagen. Ihr seht, einfach mal machen. Und insofern vielen Dank, Markus, und bis bald.
Bis bald, ciao.
Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst.
Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus
und Andreas.